Deutschlandfunk. Der Tag.
Am Ende war der politische Druck dann doch zu groß. Anne Spiegel, Familienministerin, stellt ihr Amt zur Verfügung. Heute Nachmittag, so gegen 2:30, kamen die ersten Meldungen dazu. Das alles, nachdem sie schon gestern Abend gerungen hat, um die richtigen Worte, um ihre Fassung und auch mit sich selbst.
Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Jetzt muss ich noch irgendwie abbinden. Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen.
Anne Spiegel hat gestern um Entschuldigung gebeten für ihren 4-wöchigen Urlaub nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Im vorigen Sommer war sie noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und damit eben auch zuständig dafür, wie man diese Katastrophe politisch am besten managt. Heute ihr Rücktritt, eins unserer Themen natürlich. Und wir blicken nochmal auf die Wahl in Frankreich. Ja, Macron liegt vorne nach dem ersten Wahldurchgang und auch vor Marine Le Pen, aber das muss eben alles noch gar nichts heißen, denn die Stichwahl zwischen den beiden, die ist dann erst am 24. April. Warum das knapp werden könnte am Ende für Macron, wir gucken uns das an im Podcast vom 11. April. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Und dann ging auf einmal doch alles sehr schnell, so scheint es zumindest. Anne Spiegel, noch gar nicht so lange im Amt, erst seit vorigem Herbst als Familienministerin, tritt zurück. Kritik an ihrem Familienurlaub 4 Wochen in Frankreich und ihre Aussage, sie habe an Kabinettssitzungen aus diesem Urlaub teilgenommen, was sich als falsch erwiesen hat. Und am Ende steht dann eben, das war's oder muss es vielleicht auch gewesen sein für Anne Spiegel. Wir gucken genauer hin mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, ich zitiere jetzt mal Anne Spiegel, so wie sie vom Familienministerium zitiert worden ist in ihrem Statement. Und das lautet, ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht. Mein erster Gedanke dazu war, geht es hier nicht um viel mehr als dieses Amt?
Ich glaube schon, dass es um das Amt geht. Es geht um die Grüne Partei, von der man ja annehmen kann, dass sie Frau Spiegel nun auch gedrängt hat zu diesem Rücktritt. Sie wollte das nicht. Das ist zumindest der Eindruck, den man nach diesem Statement gestern Abend gewinnen musste. Es gab ja Aussagen, wie zum Beispiel von CSU-Generalsekretär Stefan Meyer heute Morgen im Deutschlandfunk, der sinngemäß gesagt hat, das sei doch auch in ihrem Interesse, dass sie das jetzt nicht weitermacht. Aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters selbst. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie wirklich gehen wollte.
Wie ist das denn überhaupt? Erzähl uns noch ein bisschen mehr zu diesem Statement. Also das ist jetzt im Gegensatz zu dem gestrigen, was sie ja live abgegeben hat, was einige Beobachter ja auch etwas verwirrt zurückgelassen hat. Das gab es heute dann tatsächlich nur in Anführungsstrichen schriftlich.
Ja, es gab das schriftliche kurze Statement und zumindest ist mir kein anderes bekannt. Und es gab eben im O-Ton eine kurze Äußerung der Parteispitze, das heißt Ricarda Lang und Omid Nuripur.
Und wie haben die sich geäußert? Also ich habe in der Agentur gelesen, dass die beide, also Ricarda Lang und Omid Nuripur, sichtlich betreten gewirkt hätten.
Ja, die wirkten natürlich alles andere als fröhlich und zufrieden. Und es war ja auch jetzt das Bemühen, erstmal unter dem Eindruck dieses ja wirklich ganz ungewöhnlichen Statements von gestern Abend. Da hat ja wirklich eine Frau all ihre Unsicherheit, tatsächlich würde ich sagen auch all ihre Überforderung, aber eben auch Privatestes nach außen getragen. Da hat Ricarda Lang zugesagt, Spiegel habe eine Offenheit gezeigt, die wir selten so erlebt haben im politischen Berlin. Und dem wollten die beiden heute eben sicherlich auch noch mal gerecht werden. Abgesehen davon ist das aber alles natürlich auch nichts Schönes für die Grüne Partei. Man hat Wahlkämpfe in diesem Jahr zu bestreiten. Und der grüne Co-Parteivorsitzende Omid Nuripur hat dann auch gesagt, bei aller Härte sei dieser von Spiegel gewählte Schritt richtig gewesen und hat ihr eben gedankt.
Weißt du denn zum Beispiel was darüber, ob die Parteispitze da hart drum gerungen hat? Also wie man sich jetzt eben zu dieser Causa Spiegel verhält?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man lange gerungen hat. Das kann man daraus ersehen, dass die Bundesvorstandsklausur in Husum deutlich später angefangen hat, als das ursprünglich geplant war. Mein Verdacht wäre, dass der Bundesvorstand mit Frau Spiegel gerungen hat und nicht der Bundesvorstand in sich. Das ist aber Spekulation.
Also ich will jetzt an dieser Stelle keine Partei ergreifen, weder für noch gegen Anne Spiegel. Ich versuche nur mal durchzudenken, was man argumentativ ja auch sagen könnte. Also hätte die Parteispitze überhaupt die Chance gehabt, sich hinter sie zu stellen? Man hätte ja jetzt auch sagen können mit diesem Statement von gestern, also Anne Spiegel hat sich da von ihrer privatesten Seite gezeigt, um sich politisch zu erklären. Sie hat um Entschuldigung gebeten. Muss das nicht am Ende dann auch reichen?
Ich glaube, das wäre nicht mehr gegangen. Das, was du jetzt sagst, das kann man natürlich vertreten. Wenn man um Entschuldigung bittet für einen Fehler, der ja auch völlig verständlich ist, muss man sagen. Also aus der familiären Situation, die sie da geschildert hat, ist das ja absolut plausibel erstmal. Ob das dann damals zum Amt der Ministerin passt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist natürlich erstmal etwas, was man auch so hinnehmen kann. Aber in diesem Statement, mit diesem Auftritt, wo Frau Spiegel meines Erachtens eben tatsächlich gezeigt hat, dass sie eben immer noch in einer Überforderungssituation steht, wäre das erst recht nicht gegangen. Es gab ja vorher eine Meldung der Bild-Zeitung, wonach angeblich die grüne Spitze ihr schon vorher nahegelegt hätte, diesen Schritt zu gehen und sie sich noch eine weitere Chance, um eine weitere Chance gebeten hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das spräche eben dafür, dass es dann nicht nur dieser Auftritt war. Ich persönlich meine, nach diesem Auftritt ging das nicht mehr anders.
Anne Spiegel spricht ja jetzt auch eben in diesem Statement von heute dann nochmal davon, dass sie aufgrund des politischen Drucks entschieden hat, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen. Nimmt sie denn irgendwo mal Bezug auch auf ihre eigenen Fehler, die es ja gegeben hat, oder wurden die von ihr jetzt nicht benannt?
Die hat sie ja gestern ausführlich benannt, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich eigentlich die Fehler waren. Wenn sie das damals so offen gespielt hätte, wie sie das gestern getan hat, wenn sie damals gesagt hätte, es ist eine besondere Situation, ich muss mich um meine Familie kümmern, das Haus ist gut bestellt, für meine Vertretung ist gesorgt und ich bin erreichbar und wir haben alles im Griff, dann weiß ich nicht, wie das aufgenommen worden wäre. Es wäre aber nicht der kommunikative GAU gewesen, der es jetzt war, wo sie sich eben entschuldigt hat für etwas, das 9 Monate her ist und das bisher nicht bekannt war. Und wo es dann ja noch diese nur ganz kurze Zeit gab, wo eine Unwahrheit im Raum stand, nämlich diese Frage der Teilnahme an Kabinettssitzungen. Da hatte sie ja vorher gesagt, sie habe während der Urlaubszeit per Video an Kabinettssitzungen teilgenommen, hat danach gesagt, ein Blick in den Kalender durch ihre Mitarbeiter habe gezeigt, dass das nicht der Fall gewesen sei. Das sind einfach Dinge, die es kommunikativ sehr schwer machen. Und dazu kommt eben noch der Zeitablauf, nicht nur, dass 9 Monate vergangen sind inzwischen, sondern wir hatten ja auch zwischendurch einen anderen Rücktritt, den Rücktritt der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, CDU, unter ganz anderen Voraussetzungen. Ja. Die hatte ja tatsächlich auch über den Urlaub die Unwahrheit gesagt. Nur ist das natürlich, wenn erst danach dieser Urlaub bekannt wird, das in diesem Fahrwasser. Und da hätte es tatsächlich eine andere Kommunikation gebraucht, mindestens.
Es wird ja jetzt tatsächlich auch um diese Anzahl der Urlaubstage und wer wann wie lange war. Also da ist man mittlerweile tatsächlich dann auch schon an dieser Diskussion. Aber wenn du, Gudula, jetzt gerade noch mal Frau Heinen-Esser ansprichst, ich fand das eigentlich ganz interessant. Am Freitag hat Philipp May, mein Kollege hier, noch über Rücktritte gesprochen mit Moritz Küpper. Und klar, der Anlass, ne, Ursula Heinen-Esser. Und dann war eben auch die Frage, wird Anne Spiegel das auch noch treffen? Und die Einschätzung von Moritz Küpper war zumindest am Freitag wahrscheinlich nein, weil keine Landtagswahl, keine Bundestagswahl, so gesehen gutes Timing in Anführungsstrichen. Und dann sehen wir eben doch, wie schnell sich die Dinge auch ändern können.
So ist es. Und ich meine eben auch, dass das eben wirklich an der Entwicklung der letzten Stunden vor allem auch lag. Was aber ja auch noch verbunden ist mit einer ganz anderen Schwierigkeit, das, was Sie ja wohl auch, das, was Frau Spiegel ja wohl auch verteidigen wollte, das war ja eben auch, dass man mit Familie, um die man sich auch kümmert, für die man sich einsetzt, für die man Zeit erübrigt, Politik machen kann, dass das möglich sein muss. Das hat sie ja im Prinzip mit der Erklärung gestern Abend für sich in Anspruch genommen. Und ich glaube, dass diesem Anliegen sie damit keinen Gefallen getan hat, weil man das natürlich vertreten kann, aber eben nicht mit diesem Umgang damit, nicht mit der späten Erklärung, nicht in denen man mehr über die Familie erzählt, als sonst überhaupt nötig gewesen wäre, wenn sie das zu einem anderen Zeitpunkt getan hätte. Und andererseits sieht man eben jetzt schon, dass das teilweise auch politisch so aufgenommen wird, dass Leute sagen, Familie kann man nicht nebenher machen. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollte. Und das muss auch so nicht sein.
Eine Einschätzung zur Präsidentschaftswahl gestern in Frankreich und sie kommt von Dr. Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Ich glaube, es ist ein Stück weit eine Last, die Emmanuel Macron in den nächsten Jahren wird schultern müssen. Er hat den Platz in der gesellschaftlichen Mitte, den politischen Platz in der gesellschaftlichen Mitte für sich reklamiert. Er hat damit aber auch den traditionellen demokratischen Mitbewerberparteien sozusagen die Luft zur Entfaltung genommen. Also er hat die Extremen gestärkt dadurch, dass er in der Mitte neben sich keinen Platz mehr für andere demokratische Kräfte gelassen hat.
Die erste Runde bei den Wahlen konnte Macron für sich gewinnen. An zweiter Stelle liegt seine größte Konkurrentin, Marine Le Pen vom Front National. Zwischen diesen beiden wird es also eine Stichwahl geben am 24. April. Und weil Analysen mit unseren Korrespondentinnen immer erkenntnisreich sind, machen wir direkt weiter mit Christiane Käs, die berichtet für uns aus Frankreich. Christiane, die erste Abstimmungsrunde geht an Macron. Mein Eindruck ist, dieser Vorsprung, den er hat, der ist jetzt auch nicht so irre groß, auch wenn er natürlich besser ist, als die Umfragen das vorher gesagt haben. Macron, gucken wir nochmal auf die Zahlen, 27,6%, Le Pen 23,4%. Sind das Ergebnisse, mit denen Macron zufrieden sein kann und auch Le Pen?
Also Macron kann auf keinen Fall zufrieden sein. Er war ja jetzt immerhin 5 Jahre im Amt und jetzt zeigt sich doch bei diesen Werten, dass er nicht so viele Leute von sich überzeugt hat. Vor allem, wenn wir mal vorausschauen auf die Stichwahl, denn beide, Le Pen und Macron, liegen da bei etwa 50%. Mhm. Macron hat nur noch einen leichten Vorsprung. Für Le Pen ist das eigentlich ein super Ergebnis aus ihrer Sicht und vor allem auch die Aussicht, dass sie die Stichwahl gewinnen könnte. Denn dieser Abstand, der jetzt da noch vorausgesagt wird, der liegt in der sogenannten Fehlermarge. Also das heißt, bei jeder Umfrage muss man ja damit kalkulieren, dass das eben nicht ganz zutrifft. Ist ja eine Umfrage und niemand, der in die Glaskugel guckt und die Zukunft vorhersagen kann. Bei jemanden wie Le Pen, die über viele Jahre als Schreckgespenst galt, da ist das eigentlich ein enormer Erfolg. Es kommt noch dazu, dass sie eigentlich nach wie vor eine knallharte Nationalistin ist, nach wie vor. Aber das geht hier tatsächlich etwas unter. Sie kann das ganz gut überstreichen.
Ist denn Le Pen dann in der Vorwahl oder andersrum gefragt, was hat sie denn gut oder besser gemacht als bei der letzten Wahl? Da lag sie ja immerhin bei 21%. Woran hat das gelegen? Also hatte sie das bessere Programm, was die sozialen Fragen angeht? Oder lag es auch daran, dass der noch rechtere Kandidat, den hat es ja auch gegeben, Éric Zemmour, einfach dann doch auch zu extrem gewesen und dann für einige nicht wählbar gewesen ist?
Also Le Pen hat vieles richtig gemacht in diesem Wahlkampf. Sie hat einen sehr, sehr intensiven Wahlkampf geführt. Sie hat nicht nur diese großen Veranstaltungen gemacht, die viele Kandidatinnen, Kandidaten und Kandidatinnen ja auch hatten, sondern sie ist wirklich aufs Land gefahren, in die kleinen Orte, hat dort zu Menschen gesprochen und hat immer wieder dieses Gefühl vermittelt, ich kümmere mich um euch. Macron war unterdessen weit weg. Der war beschäftigt mit dem Ukraine-Konflikt. Mhm. Er war ja in Umfragen über Wochen in einem stabilen Hoch und hatte auch immer das damit begründet, dass er gesagt hat, ich komme ja kaum zum Wahlkampf, ich bin so stark eingebunden in die internationale Agenda. Seine Anhänger haben sich zum Schluss tatsächlich da ein bisschen gesorgt und ich würde auch mal sagen, das rächt sich jetzt auch ein bisschen. Le Pen hat sich zusätzlich über die Jahre ein anderes Image verpasst. Sie hat sich wirklich weich gezeichnet. Sie ist eben nicht mehr dieses Schreckgespenst, das ich gerade schon erwähnt habe, sondern sie ist salonfähig geworden. Sie hat in Umfragen sogar beste Werte für Empathie, obwohl sie in ihren Reden klar spaltet, auch relativ rücksichtslos über Einwanderer spricht. Sie differenziert zwar immer wieder zwischen radikalem Islam und Muslimen, die nur ihren Glauben praktizieren, aber ihre Wortwahl und ihre Haltung, finde ich, lässt wirklich eine Gratwanderung erkennen, sehr nahe an der Diskriminierung und am Rassismus und viele sagen auch, sie ist eine eindeutige Rassistin. Sie hat in ihrem Programm auch Punkte, die klar nationalistisch sind, zum Beispiel bei der Vergabe von Arbeitsplätzen oder Wohnungen will sie Franzosen bevorzugen. Aber sie hat noch etwas richtig gemacht. Sie hat im Wahlkampf das Thema Kaufkraft vor allem in den Vordergrund gestellt. Es wird ja wegen des Krieges alles teurer und da hat sie bei vielen Wählerinnen und Wählern einen Nerv getroffen, vor allem bei den Einkommensschwächeren und genau deren Kandidatin will sie ja sein. Also das alles, das fruchtet jetzt und weil du noch nach Eric Zemmour fragst, das ist tatsächlich so, er wirkte ja erst, als wäre er ein Konkurrent für Le Pen und jetzt ist die Interpretation, dass Le Pen von ihm letztendlich profitiert hat, weil Zemmour noch radikaler war als Le Pen in diesem Wahlkampf und das hat Le Pen für viele noch eher wählbar gemacht. In der Stichwahl ist es jetzt so, dass Le Pen sogar von Zemmours Wählern aller Voraussicht nach profitieren kann. Zemmour hat dazu aufgerufen, jetzt Le Pen zu wählen und laut Umfragen werden die meisten seiner Wähler das auch machen.
Was sagt denn eigentlich dieses Wahlergebnis aus über die sogenannten etablierten Parteien, also die Republikaner, die Sozialisten? Spielen die einfach keine Rolle mehr im Moment in Frankreich? Also bedeutet das vielleicht auch, dass Frankreich einfach eine komplett neue politische Landschaft jetzt bekommt?
Ja, das ist ein bisschen so, ja. Also die ehemaligen Volksparteien, für die ist diese erste Wahlrunde ganz, ganz bitter ausgegangen. Man muss sich ja wirklich daran erinnern, dass das die großen Blöcke waren, dass sie über Jahrzehnte immer wieder die Präsidenten gestellt haben. Und wenn wir uns mal die beiden Kandidatinnen angucken, Valérie Pécresse war diejenige, die für die konservativen Republikaner im Rennen war und Anne Hidalgo für die Sozialisten. Sie haben so schlecht abgeschnitten, Pécresse unter 5%, Hidalgo hat nicht einmal 2% erreicht. Das heißt, da setzt sich jetzt das fort, was 2017 begonnen hat. Damals hat Macron mit seiner Bewegung oder seiner Partei La République en Marche das traditionelle Parteienschema gesprengt. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr wirklich neu, aber man kann natürlich trotzdem über die Gründe nachdenken, warum sich das immer weiter fortsetzt und warum diese beiden Volksparteien auf Landesebene gar nicht mehr auf die Beine kommen. Und das werden die Republikaner auch sicherlich in diesen Tagen tun. Es ist gestern hier der Satz gefallen von politischen Analysten, die sind tot, diese Partei. Bei den Sozialisten ist es, ja, kann man sagen, fast noch schlimmer. Die galten schon vor dieser Wahl als tot, obwohl sie so eine prominente Kandidatin wie Anne Hidalgo hatten. Sie ist ja Pariser Bürgermeisterin, also durchaus jemand, die im Land bekannt ist. Aber bei den Sozialisten ist ein starker Grund oder das, warum man glaubt, dass es ihnen so schlecht geht, dass es dieser Partei so schlecht geht, dass die Partei die Amtszeit von François Hollande, die ja als relativ unglücklich klassifiziert wurde, nie so richtig aufgearbeitet hat, keine Möglichkeit gefunden hat, damit umzugehen oder daraus etwas Neues zu erfinden. Eine Sache muss man fairerweise noch dazu sagen. Wir sprechen jetzt über die Landesebene. Auf der Ebene der Kommunen, da sieht es bei beiden Parteien ganz anders aus. Beide sind in diesen Gemeinden, in diesen kleinen Gemeinden oft stark verwurzelt. Das hat sich gezeigt bei den Regionalwahlen im letzten Sommer. Da hat man sogar von einem Comeback der Volksparteien gesprochen. Aber es gibt eben diese Kluft zur Landesebene und das hat sich jetzt wieder bestätigt in der ersten Runde.
Stichwahl hast du gerade schon angesprochen, 24. April, das ist dann das entscheidende Datum für Frankreich. Und für Le Pen und für Macron geht es dann natürlich bis dahin darum, Stimmen zu bekommen. Also eben dann natürlich auch von WählerInnen, die beim ersten Wahlgang ihre Stimme ganz anderen Kandidaten gegeben haben. Wie ist denn da die Tendenz eigentlich?
Ja, das ist ganz interessant. Es gibt erste Umfragen und besonders wichtig ist der linke Jean-Luc Mélenchon, der ja auf den dritten Platz gekommen ist, an die 22%, also nicht weit von Le Pen. Er war auch wirklich eine Hoffnung für die linken Wählerinnen und Wähler in dieser ersten Runde, dass er in die Stichwahl kommt. Er hat gestern Abend keine Empfehlung für Macron explizit abgegeben, aber er hat gesagt, wir wissen genau, für wen wir nicht wählen werden. Keine Stimme für Madame Le Pen. Das hat er auch dreimal wiederholt, wirklich deutlich zu machen, wo er da steht. Aber laut Umfragen ist es bisher so, dass ein Drittel seiner Anhängerinnen und Anhänger dennoch Le Pen wählen wird, ein Drittel Macron und ein Drittel wird sich enthalten. Das kann sich alles noch ändern. Wir sind jetzt ganz kurz nach dieser ersten Wahlrunde, aber erst einmal sieht es so aus. Und ähnlich auch bei Valérie Pécresse. Sie selbst will Macron wählen, hat sie gesagt, um Le Pen zu verhindern. Aber bei ihrem Wählerspektrum gibt es eine ähnliche Aufteilung. Macron, Le Pen und Enthaltung, das hält sich so in etwa die Waage. Der Extremrechte Éric Zemmour, er hat, wie gesagt, aufgerufen dazu, Le Pen zu wählen und laut Umfragen werden seine Wähler diesem Aufruf folgen. Und Anne Hidalgo, die Präsidentschaftskandidaten der Grünen und der Sozialisten, die stellen sich alle hinter Macron und sprechen eine Wahlempfehlung für ihn aus. Nur um Front zu machen gegen die extreme Rechte, da hat sich Macron auch dafür bedankt. Er hat aber auch gesagt, es sei ihm durchaus bewusst, dass das keine explizite Unterstützung für sein Programm ist. Er respektiere das.
Macron hat gesagt gestern, dass er Frankreich wieder einen will. Ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen an Joe Biden denken, der das ja auch gesagt hat, ne? USA, die Nation, er will sie wieder vereinen. Bedeutet natürlich dann im Umkehrschluss auch, dass das Land gespalten ist. Wie groß ist dieser gesellschaftliche Riss in Frankreich? Wie schätzt du das ein?
Ziemlich groß. Also wir haben das ja gesehen in der Amtszeit von Macron, die sozialen Proteste der Gelbwestenbewegung. Das hat Macron versucht abzufangen. Er hat ja damals auch eine große nationale Debatte geführt, hat wirklich viel mit den Menschen gesprochen. Zum großen Teil ist er dann trotzdem bei seinem Programm geblieben, weil er natürlich auch glaubt, dass es das Beste für das Land ist. Interessant ist, dass es nicht mehr so sehr um eine Rechts-Links-Spaltung geht. Das hängt natürlich, also sieht man, spiegelt sich ja auch wieder in dem, was wir gerade über die traditionellen Volksparteien gesprochen haben. Es ist eher so, dass Macron als Kandidat der Städte gilt, der Oberschicht könnte man auch ein bisschen sagen, und Marine Le Pen, die Kandidatin der sogenannten kleinen Leute ist, die sich selber auch zum Teil so bezeichnen und sagen, da ist jemand, die versteht unsere Sorgen und endlich kümmert sich jemand um uns. Also fiel das ländliche Frankreich auch zum Teil ein Frankreich, das sich abgehängt fühlt. Ich glaube, dass noch etwas anderes dazu kommt. Ich glaube, dass das zentralistische System in Frankreich krankt. Also ich denke, dass dieses Mehrheitswahlrecht, auch dass das Parlament keine große Rolle spielt, dass sich viele dadurch nicht vertreten fühlen, auch nicht im Parlament, dass das im Moment zumindest in dieser Situation recht schädlich ist. Der Präsident und seine Regierung, die können ja meistens durchregieren, notfalls per Verordnung. Das mag alles seine Vorteile haben, aber im Moment, so wie die Lage im Land ist, glaube ich, wäre es besser, wenn man sich öfter mal auf die Suche nach einem gesellschaftlichen Konsens machen müsste. Nun ist es auf der anderen Seite wieder so, dass es auch da Paradoxe gibt, denn viele Menschen im Land wollen das ja auch so. Ja, also dieser starke Präsident, das ist ja durchaus auch populär und hat eine sehr tief verwurzelte Tradition. Und gleichzeitig reiben sich viele dann eben doch an den Autoritäten. Also ich finde, da liegt sehr viel im Argen und wer auch immer dieses Land nach dem 24. April regieren wird, auf den kommt eine Mammutaufgabe zu.
Christiane, eine Nachfrage habe ich noch, weil du gerade gesagt hast, du glaubst eigentlich nicht, dass das so eine Spaltung ist zwischen links und rechts. Aber wenn man sich jetzt nochmal diese Wahlergebnisse anguckt und jetzt nur mal zusammenzählt, was Le Pen und Zemmour zusammengezählt haben, kommt man auf 30%. Und dann haben wir noch Mélenchon mit 22% ungefähr. Das sind ja genau diese Extreme links und rechts. Also würdest du das ausklammern,
ja,
das in dieser Debatte?
Ja, das sind die Ränder, aber es wird, also allein die Tatsache, dass jetzt schon so viele Wähler von Mélenchon sagen, sie können sich vorstellen, auf das andere politische Spektrum zu wechseln, eben zur extrem Rechten, das zeigt ja, dass es denen gar nicht wirklich um rechts-links geht, sondern um ich will was verändern und Macron ist mir zu wenig Veränderung. Ich will, dass sich wirklich radikal, da ist das Wort, glaube ich, angebracht, radikal etwas ändert in diesem Land. Denn dafür stehen Le Pen und Mélenchon zwar in ganz anderen Richtungen, aber sie stehen für viel mehr Bruch und viel mehr Neuanfang in einem Sinne, die natürlich viele ganz schlimm finden. Aber sie stehen für die größte und radikalste Veränderung.
Christiane, dann danke ich dir wie immer fürs Gespräch und fürs Analysieren und alles drumherum.
Gut, ich danke auch.
Und damit sind wir auch schon wieder durch für diesen Montag. Schön, dass Sie zugehört haben. Rückmeldung gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Und wir können uns morgen schon wieder hören. Ich würde mich freuen. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.